Die Liebe Gottes und die Gnade Jesu Christi und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Der Predigttext steht in diesem Jahr im Matthäusevangelium im 11. Kapitel. Jesus spricht: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies den Weisen und Klugen verborgen hast und hast es Unmündigen offenbart. Ja, Vater, denn so hat es dir wohlgefallen. Alles ist mir übergeben von meinem Vater, und niemand kennt den Sohn als nur der Vater, und niemand kennt den Vater als nur der Sohn und wem es der Sohn offenbaren will. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Liebe Schwestern, liebe Brüder, in der sehr dramatisch komponierten Matthäus-Passion drängen sich die Menschen und dann sind sie so voller Nöte und sie rufen: Wohin? Wohin, wohin? Es kommt immer wieder. Es ist ein wirklich dramatisch komponierter Satz, weil das rhythmisch immer auch ein bisschen gegenläufig ist, weil dieses Wohin, wohin in eine Bassarie hineingesetzt ist. Und in dieses völlig unruhige, etwas unmotivierte Wohin heißt es dann immer wieder mit der klaren, wunderbaren Bassstimme: nach Golgatha, nach Golgatha. Wohin? Und das ist doch ganz häufig die Frage von Menschen: Wohin? Wohin mit meiner Krankheit? Da bin ich völlig ausgeliefert und das beschäftigt mich und dann kreise ich um diese Krankheit vielleicht und komme nicht heraus und bin wie gebunden und weiß nicht, wohin mit mir. Wenn es doch einen Ort gäbe, einen Ort, an dem ich in einer guten Weise Ruhe finden könnte. Wohin mit mir, wenn ich gemerkt habe, dass ich wieder einmal ganz unausstehlich war? Da hat die Kraft nicht gereicht, geduldig zu sein, geduldig zu bleiben. Da wird man plötzlich grätig, krötig mit den Menschen, die einem am nächsten sind. Die kriegen es ja meistens ab, die einem am nächsten sind. Und wir lächeln, wenn wir das bei den Kindern feststellen und sagen: Ach, das ist gut. Wenn die zu Hause frech sind, solange das nach außen hin einfach klappt und alle sagen: Ach, sind das wohlerzogene, tolle Kinder. Ja, und das ist ja auch gut, wenn die Kinder nach außen hin ihre Haltung und Form behalten können. Und es ist auch gut, wenn sie so ein Vertrauen zu den Eltern, zu den Großeltern haben, dass sie wissen: Ich falle da nicht aus der Liebe heraus, wenn ich unleidlich werde. Wir machen das aber auch in Partnerschaften, Freundschaften. Wir legen den anderen manchmal ziemlich Lasten auf. Und wenn wir es dann merken, ist das peinlich. Und die wenigsten Menschen Die wenigsten Menschen haben die Größe, sich zu entschuldigen. Die können das einfach nicht. Und dann treibt es sie um. Wohin, wohin mit mir? Und dann bin ich vielleicht gerade eine Trauernde, ein Trauernder. Loslassen sollen. Ja, das Herz weiß es, dass es jetzt Zeit ist. Und manchmal weiß es das Herz auch, weil eine schwere Krankheit diesen Menschen so sehr zeichnet. Und natürlich will ich nicht, dass dieser Mensch leidet. Und doch sagt das Herz nein. Der Verstand weiß es, aber das Herz, das stemmt sich dagegen. Und dann ist man zerrissen. Ja, wir wollen ja glauben an dieses neue Leben und dass unsere Verstorbenen nicht tot sind, sondern im neuen Leben. Ja, wir wollen es ja, aber es reißt uns hin und her. Wir sind an so vielen Stellen unseres Lebens zerrissen. Und jede und jeder hier im Raum könnte jetzt ad hoc etwas über ihre, über seine Zerrissenheit, vielleicht heute Morgen oder gestern Abend oder sonst wann, erzählen. Wohin? Wohin mit uns? Und dann auch noch, wohin mit all dem Krieg, dem Leid, dem Elend? Wohin mit unserer Ratlosigkeit? Ach, wenn es doch einen Ort gäbe. Und diese schöne Bach-Arie aus dem Passionsoratorium, die macht das wirklich ganz hörbar, wie es überall hinstrebt. Und überall stößt dieses Wohin, 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 wohin an. Und in der Mitte nach Golgatha. Nun werden Sie sagen, alles schön und gut, das ist ja aber gar nicht der Predigttext. Davon steht ja hier gar nichts. Doch genau davon lesen wir heute im Predigttext. Der ist übrigens im Laufe der Kirchengeschichte immer gewandert. Der war immer ein Text, der zu predigen war. Es ist ein zentraler Text mit diesem wunderbaren Wort Jesu, das uns einlädt, bei ihm uns festzumachen, Ruhe zu finden, ihn zu entdecken. Auf dem Kreuz, auf dem Hügel Golgatha. Ihn zu entdecken, der all das kennt, all das, was uns so sehr zerreißt, der das Zerschlagensein am Kreuz trägt, unsere Krankheit. Einer, der gerade noch mit seinen Jüngern toll gefeiert hat und plötzlich aus dem Leben gerissen wurde. Gewaltsam. Ein Opfer mit all den anderen Opfern, die diese Welt fordert. Ein Opfer, das die anderen Opfer in sich aufnimmt und ihnen eine neue Heimat bietet. Deshalb ist dieser Text immer zu predigen gewesen. Und er war eine Zeit lang zu Weihnachten dran. Dann hat man ihn auf das Osterfest gelegt. Jetzt ist er in die Trinitatiszeit gerutscht, weil er eigentlich immer aktuell ist und bleibt und weil er an jeder Stelle des Kirchenjahres seine völlige Berechtigung hat. Es ist ein Moment bei Matthäus, der ganz außerordentlich ist. Matthäus, Markus und Lukas gehören in ihrer Evangeliumstextschrift zusammen, da merkt man, wie sie voneinander lernen, voneinander Dinge abnehmen, diese Sachen aber auch nochmal besonders akzentuieren. Und dann fällt einer immer raus, nämlich Johannes. Der macht es völlig anders. Und wir würden eigentlich diesen Text, den wir heute aus dem Matthäusevangelium hören, eigentlich bei Johannes erwarten. Da geht es ganz viel um Jesus und den Vater und wie der Vater in Jesus ist und Jesus im Vater. Da wird das ständig reflektiert, dieses, dass uns Gott in der Person Jesu Christi wirklich begegnet. Darum geht es ja, wenn uns hier Vater und Sohn vorgestellt werden. Der eine Sohn, der eine Vater und eigentlich der eine Gott. Ein einziger Gott, der uns auf unterschiedliche Weise begegnet und uns noch einmal neu erreichen will. Denn von Anfang der Welt an hat Gott versucht, Menschen zu erreichen. Er hat sie sich zum Ebenbild erschaffen, dass der Mensch sein Gesprächspartner wird. Gott spricht uns an und wir antworten. Daher ja unser Wort Verantwortung. Wir alle tragen eine Verantwortung. Wir sollen Gott antworten, und zwar mit unserem Leben. Die beiden verstorbenen Damen haben das auf ihre je eigene Art und Weise gemacht. Gott antworten. Im Singen und Beten, in Gemeinschaft, im sich kümmern. Dazu hat uns Gott erschaffen. Von Anbeginn der Welt will er den Menschen als sein Gegenüber. Und dann läuft das alles aus dem Ruder, weil der Mensch nicht gegenüber sein will, sondern weil er Gottes Stelle einnehmen will. Er will sprechen und Gott soll bitte schön antworten. Oder ich streiche den lieben Gott gleich weg und dann rede ich. Und wenn Erwachsene reden, haben Kinder zu schweigen. Wenn ich rede, dann hast du mir zu antworten. Die Art und Weise, wie Menschen völlig verantwortungslos miteinander umgehen. Und dann sendet Gott den Sohn. Kommt er so in die Welt, dass Gottes Sohn, der Menschensohn ist, einer der wichtigen Titel immer wieder auch bei Matthäus. Der Menschensohn, Gott im Menschen. Und in Christus erkennen wir, wie der Mensch von Gott gedacht ist, wie Gott ihn haben möchte und wie wir alle sein könnten im Gespräch mit Gott, den wir als unseren liebenden, wunderbaren Vater wie eine herzliche, immer offene Mutter erfahren könnten und den wir genauso glauben sollten. Nicht eine ferne Macht, nicht irgendein fordernder, rachsüchtiger Gott, dem man sich bitte schulden zu unterwerfen hat, sondern der liebevolle Vater. Wir haben aus dem Matthäusevangelium ja auch unser Vater unser. Es ist die Fassung von Matthäus. Und Matthäus übermittelt in diesem Vater unser, dass Jesus uns für das Vater unser eben nicht den strengen Vater verordnet, sondern er beginnt das Gebet mit dem Kinderwort, nicht Av, der Vater, sondern Abba, was so viel heißt wie Papa, Papilein. Ach, mein herzliebstes Papilein. Mit solchem Vertrauen, so sollten wir Gott glauben. Und wir?
Wir lehnen es ab, häufig jedenfalls,
und vergessen es. Und sind immer wieder so, dass wir alles andere vorordnen. Die Sorgen, die Ängste, wie schlecht diese Welt ist, ist sie ja an vielen Stellen auch. Aber muss uns das so fertig machen? Muss es uns so fertig machen, dass wir vergessen, dass wir dafür da sind, etwas von der Güte unseres herzliebsten Väterchens in diese Welt zu tragen? Und dass uns das möglich ist? Und zwar nicht nur, ich schaue jetzt zu Ihnen nach hinten, nicht nur, wenn man sein Kind noch auf dem Schoß hat, wunderbar, wunderbar. Und wenn man es so mit sich hin und her tragen kann, das ist so eine schöne Zeit, wenn die Kinder so klein sind. Sondern dieses Vertrauen zurückzugewinnen, damit wir nicht verloren gehen. Bei Matthäus kommt diese Situation, dass Jesus sein Verhältnis zum Vater reflektiert, nur noch an einer einzigen Stelle vor. Es gibt zwei Stellen im Matthäus-Evangelium, da geht es darum, dass Jesus den Vater und sich zusammensieht. Das ist hier an dieser Stelle. Und es passiert noch einmal im Garten Gethsemane, dass er den Vater anspricht und ihn bittet, dass dieser Kelch an ihm vorübergeht. Und dann, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und hier an unserer Stelle, also es sind beides die Stellen, wo etwas Besonderes geschieht. Bis zu diesem 11. Kapitel hat Jesus Menschen gesammelt. Er hat sie geheilt. Und vor allen Dingen hat er sie gelehrt. Von der Liebe Gottes. Und jetzt wird es Zeit zur Scheidung. Und zwar nicht, weil etwa Jesus scheiden möchte. Exklusiv. Du ja, du nein. Sondern, weil die Welt sich an ihm scheidet. Sie haben seine Worte gehört und die über das Leben bestimmen, die Priester und Schriftgelehrten, die doch Bescheid wissen, die meinen, sie hätten den lieben Gott so in der Tasche und könnten dem anderen ganz genau sagen, hier, ich frag mal nach, was sein Leben ist und wie es auszusehen hatte, die beschließen an dieser Stelle, der muss weg. Die Scheidung beginnt. Und an dieser Stelle kommt jetzt dieses eigenartige Gebet, das die Bibelkunde, das besondere Lied der Verbindung und Verbundenheit zwischen Christus und dem Vater, Jesu Jubelruf nennt. Da kommt es jetzt. Und da geht es darum, diese ganze, wer kennt den Sohn, wer kennt den Vater, nur der Sohn kennt den Vater und nur wer der Sohn es erklären kann und eröffnen kann, nur der kann den Vater erkennen. Wo finden wir Gott? Und Jesus sagt, hier, da wo ich stehe, findet ihr Gott. In all dem, was ich euch zuvor gesagt habe, in all dem, was ich als Heil euch in den Gesundungen geschenkt habe, da erlebt ihr Gott. Wir können Gott nicht sehen. Und doch ist er Mensch geworden und wir sehen ihn mitten in dieser Welt am Kreuz auf Golgatha. Der unsichtbare, allmächtige, große Gott, fassbar, in dem Sohn, der den Willen des Vaters tut, nämlich die Trennungen zu überwinden, die die Welt aufreißt. Der tatsächlich sagt, nein, hier ist kein exklusiver Club, sondern Gott liebt die Trauernden, die Kranken, die Unglücklichen, die Vergessenen, auch die Schuldigen. Er liebt sie alle. Und die Trennung zwischen Glauben und Unglauben heißt nicht, ob ich etwas so oder so bekenne, sondern die Trennung zwischen Glaube und Unglaube ist, ob ich diesem liebenden Vater vertraue. Und dann kommt ein Wort, das im Neuen Testament nur zweimal vorkommt und beide Male nur bei Matthäus. Wohlgefallen haben. Und das ist immer der Ausdruck Gottes, des Vaters am Sohn. Zweimal nur in den Evangelien. Der Vater hat Wohlgefallen am Sohn. Warum? Weil er nach Golgatha geht. Weil er all den verschiedenen Menschen in ihren Nöten und Ängsten, ihren Fragen, ihren Sorgen einen Ort gibt. Einen Ort, wo Menschen zur Ruhe kommen können. Einmal hat Gott dies fast wortgleich über den Propheten Jeremia angeboten. Und die Menschen sagen, nein, das wollen wir nicht. Wir brauchen diese Ruhe nicht. Wir wollen einen Gott, der mächtig ist und stark und mit dem wir renommieren gehen können. Und nun kommt es noch einmal, diese Einladung kommt und findet Ruhe. Und dann ist es nicht etwa nur der Feierabend. Das ist nicht irgendwie, ich bin so abgehetzt und muss jetzt mich mal ausruhen. Da geht es um die Krone der Schöpfung. Am Anfang der Bibel ist nämlich nicht in der Schöpfungsgeschichte der Mensch die Krone der Schöpfung. Das wird uns immer wieder fälschlicherweise erzählt, das sind wir nicht. Die Krone der Schöpfung ist der Ruhetag, der Feiertag, wo alles zusammenklingt, wo die ganze Schöpfung, die Belebte und die Unbelebte, Pflanzen, Tiere, Menschen im Wohlgefallen Gottes sich befinden. Ich bin bei mir und deshalb ganz bei dir und ich bin bei Gott. Und dann habe ich auch einen Weg, wie ich mit der Schöpfung umgehen muss, dankbar, liebevoll, pflegend. Die Krone der Schöpfung, der Sabbattag, das Fest, zu dem wir eingeladen sind. Kommet her zu mir, alle, die ihr nicht wisst, wo ihr hin sollt, mit all euren Sorgen. Kommt her und empfangt das wunderbare Fest, das uns miteinander verbindet. Bei einer Hochzeit, gestern hatten wir hier eine, da werden all die Ängste, Sorgen, auch die Rivalitäten, auch die Unterschiede zwischen den Familien einfach weggelegt. Und dann feiern Menschen miteinander. Hoffentlich glücklich und so, dass dieses Fest am Ende etwas auslöst. Dass die, die das Fest erlebt haben, rausgehen und sagen, ja, wir haben uns gestritten, aber komm, reich die Hand. Das war doch gar nicht wichtig. So, dass man rausgeht und Kraft hat und auf einmal weiß, da gehöre ich hin. Wohin? Wohin? Ja, nach Golgatha zuerst und dann mit Christus zum Fest des Lebens, hinein in die Auferstehung im Hier und Jetzt und über dieses Hier und Jetzt hinaus. Wohin? Wohin willst du gehen? Unter den Kreuzesarmen zum Fest, damit du ein Stück Himmel in dir trägst. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.